Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge SCS mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte, der Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke Mission Österreich. Jetzt sage ich es wieder mal. Pater Karl, zum Thema Ehe haben wir natürlich das Wort Gottes und zwar in zweifacher Ausführung. Das Alte Testament, ungefähr zwei Drittel der Heiligen Schrift. Hier ist der biblische Anfang enthalten, im weitesten Sinn auch die Schöpfungsordnung, kann man sie nennen. Und dann das Neue Testament, die Ordnung der Erlösung. Wir Katholiken sagen natürlich, die Schöpfungsordnung und die Erlösungsordnung sind eins. Natur und Gnade gehören zusammen. Ich breche es mal so runter. Der heilige Bonaventura, der zur Zeit des heiligen Thomas von Aquin gelebt hat, er hat ja gesagt, die Sakramente sind durch die Natur entstanden und dann durch Christus bestätigt worden, was vor allem auch für Buße gilt, aber eben auch für die Ehe.
Also fangen wir mal der Reihe nach an. Der heilige Thomas, der zeitgleich mit Bonaventura jetzt eben lebt, sagt, die Sakramente sind Gnadenmittel, die hineingegeben werden in bestimmte Lebenssituationen und entsprechen denen auch. Also der natürlichen Situation der Geburt, des Neuwerdens entspricht die Taufe, die Stärkung jetzt eben des Wachsen, die Nahrung, heilige Kommunion, wenn man verwundet ist, krank ist, die heilige Beichte, dann wenn man schwer krank ist, die Krankensalbung, was wir jetzt vergessen, die Firmung für das Erwachsenwerden, für das Starkwerden im Glauben. Und dann gibt es noch die sozialen Sakramente, die Ehe und die Priesterweihe, die die Kirche aufbaut. Und es ist immer so in der Kirche, dass eben Gott, der Schöpfer, also der Vater aller Menschen, ja, alle Kinder, alle Menschen, die leben, sind Kinder Gottes, des Vaters, des Schöpfers von Natur aus. Das ist die Natur und dann baut darauf die Erlösungsordnung, die Übernatur auf. Das ist sehr wichtig, weil eben Natur wird nie verleugnet, sondern immer verwendet als Fundament für das Übernatürliche. Bedeutet zum Beispiel, wenn jemand, nicht die kognitiven und nicht die psychischen Fähigkeiten hat, jetzt eben, wenn jemand übersensibel ist, kann er nicht Priester werden zum Beispiel. Ja, also du brauchst ein gesundes Fundament, damit dann hier die Gnade aufbauen kann drauf, damit da ein drum ist zum Beispiel auch für uns Priester wichtig, dass wir normal sind, dass wir Sport machen, ja, dass wir, ja, also, und so weiter. Also Natur setzt über Natur voraus. Bei der Ehe ist etwas sehr Besonderes. Lest bitte im Alten Testament, Genesis 2,24. Dort eben beim Sündenfall wird Gott der Schöpfer sagen. Ja, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden ein Basar, ein Fleisch, eine Lebensgemeinschaft bilden. Das ist für uns die Einsetzung der Ehe, der nicht sakramentalen Ehe, aber die göttliche Einsetzung der Ehe als etwas der Natur geschuldetes, weil Gott uns zweigeschlechtlich geschaffen hat. Deshalb ist eine Ehe zwischen Ungetauften aufgrund dieses Wortes auch für uns katholische Christen unauflöslich. Sie ist ein Gut, das Gott am Beginn der Schöpfung allen Menschen geschenkt hat. Also zwei Muslime, Buddhisten, irgendwie, alle, die nicht getauft sind, sind, wenn sie einen Bund mit dem Willen zur Treue, Kindern und so weiter eingehen, sind unauflöslich verheiratet. Das heißt also, das ist eine für uns gültige Ehe, aber sie ist noch nicht sakramental. Sakramental ist sie dort, wo es zwei Getaufte sind, die den Bund der Ehe miteinander schließen, weil sich darin die Hingabe Christi an seine Kirche abbildet. Um es noch einmal zusammenzufassen, die Einsetzung der Ehe ist etwas von Gott, dem Schöpfer aller Menschen. Sie ist etwas Natürliches, das von Christus dann in einem zweiten Schritt zu einem übernatürlichen Sakrament erhoben wird.
An dieser Stelle mal danke allen Eheleuten, die die Treue leben in der Ehe, weil es ein Beispiel ist, oder das Beispiel vielleicht schlechthin für die Treue Gottes zu den Menschen. Pater Karl, in dieser Sendung haben wir jetzt Zuschriften, die alle das Alte Testament betreffen. Also sagen wir mal, im Rahmen der Schöpfungsordnung bleiben. Und da geht es zum Teil für christliche Ohren recht wild zu. Wir haben natürlich auch die Ein-Ehe, du hast gerade Genesis 2,24 genannt, dass das der ursprüngliche Plan Gottes ist. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen, die beiden werden ein Fleisch. Und Jesus sagt, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, in der Erlösungsordnung zum Sakrament erhoben. Das Alte Testament kennt aber auch Polygamie oder Bigamie zum Beispiel, also zwei Frauen oder auch mehrere Frauen, Polygynie, Vielweiberei genannt, zum Beispiel Buch Samuel, Kapitel 2, 2. Samuel, Kapitel 5, Vers 13, als König David von Hebron gekommen war, nahm er sich noch Nebenfrauen, auch Frauen aus Jerusalem, so wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. Oder, ganz berühmte Stelle, die immer wieder zitiert wird, 1. Könige 11.1, folgende: König Salomo liebte neben der Tochter des Pharao noch viele andere ausländische Frauen, Moabiterinnen, Amoriterinnen, Edomiterinnen, Sidomiterinnen, Hethiterinnen. Es waren Frauen aus den Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, ihr dürft nicht zu ihnen gehen und sie dürfen nicht zu euch kommen, denn sie würden euer Herz ihren Göttern zuwenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen, Pater Karl. Auch diese
Stimme. Na, Busch, ein Wahnsinn, ja. Also wir haben im Alten Testament ja die Sündengeschichte, wo Gott den Kampf beginnt gegen die Sünde. Also das beginnt Schöpfung am Anfang im Sechstagewerk und dann gleich jetzt eben nach der Schaffung von Adam und Eva. Also die Erbsünde, die Ursünde, das Peccatum Originale. Und dann eben folgt eine Sündengeschichte, die sich von Kain und Abel über Noach und so weiter jetzt eben fortsetzt. Durch die ganze. Also im Alten Testament zeigt sich der Kampf Gottes gegen die Sündenverfallenheit des Menschen. Und zu dieser Sündenverfallenheit gehört auch eben, dass der Mensch im Bereich eben der Zweigeschlechtlichkeit, die Gott eben jetzt institutionell geschaffen hat, um darin, als sein Bild schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie, heißt es Genesis 1,26. Also dass hier jetzt eben diese Zweigeschlechtlichkeit, die in der Würde der Einehe, ja, Mann und Frau in einem Basar, in einer Lebensgemeinschaft verbunden, dass die verunreinigt ist in vielfacher Weise. Also wir haben im Alten Testament so wilde Geschichten über Ehebruch und sexuelle Ausschweifungen, dass der heilige Benedikt, 547 ist er gestorben, uns Mönchen sagt, das ist gar nichts für euch. Vorm Schlafen gehen dürft ihr das nicht lesen. Ja? Das ist Sex and Crime, ja, und so weiter. Das schreibt er nicht in der Benediktsregel, aber das steckt natürlich dahinter. Ist gar nicht gut, solche Sachen. Das Wort Gottes, ja, der heilige Benedikt sagt, das ist nicht gut zu lesen, weil es eben so, ja, Sündengeschichte eben ist. Nicht? Und wir haben dann sogar im Deuteronomium 24, gleich am Beginn dieses Kapitels dann, eine Erlaubnis zur Scheidung, also die Frau zu entlassen aus der Ehe. Das steht in der Bibel drinnen, im Alten Testament. Und wenn Jesus dann über die Ehe spricht im Neuen Testament, er, der den neuen Bund bringt, den er besiegeln wird in seinem Blut, wo er sich für seine Braut die Kirche hingeben wird, unwiederholbar, einzigartig und so weiter, einmalig, wird er dann sagen, am Anfang war es nicht so. Da hat Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Ja? Nur wegen eurer Hartherzigkeit hat euch Mose dann erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen. Ja? Und er wird dann sagen, das ist vorbei. Ja? Also er wird dann sagen, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Das ist sein Wort, das er dazu bringt zu dem Ganzen. Sonst ist alles, was Jesus über die Ehe sagt, immer ein Zurückgehen auf den ursprünglichen Schöpfungsplan Gottes. Deshalb haben wir nie romantische Worte. Also wir haben keine zuckersüßen Worte, die Jesus sagt, es ist so schön zu heiraten und irgendwie. Nein, er wird sagen, also Altes Testament, Mann wird Vater und Mutter verlassen, sich an seine Frau binden, die beiden werden ein Fleisch sein. Und dann wird er dazu fügen, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Also diese ganzen, sagen wir mal, Verbiegungen, erbsündigen Verformungen, diese Verwundung jetzt eben der Ehe, die Gott ursprünglich gedacht hat, die ist konstitutiv fürs Alte Testament. Und drum gibt es da so viele Geschichten drinnen, die eben der Salomon und so weiter, vieles mehr, der Ehebruch von David und so weiter, ohne Ende, ja, und Tama und diese ganzen Geschichten, die wir dort haben, also ohne Ende. Bigamie, Polygamie, ja, etwas, das Gott nicht wollte, das aber in der Sündengeschichte, wo Gott den Kampf beginnt, um den Menschen in das Eigentliche zu bringen, zu dem er ihn geschaffen hat, im Alten Testament, das er dann im Neuen Testament vollendet. Also deshalb diese Situationen im Alten Testament.
Also Bigamie, Polygamie und Patchwork-Familien, schauen wir mal auf die Vätergeschichten, die drei Stammväter des Judentums, Abraham, Isaak und Jakob. Also Gott hat ja mit Abraham diesen Bund geschlossen und versprach das gelobte Land Kanaan. Und er hatte ja drei Frauen, Hagar, Sarah, Ketura, insgesamt 8 Söhne, wenn das keine Patchwork-Familie ist. Hagar hatte zum Beispiel den Sohn Ismael, auf den berufen sich die Muslime. Und oder die Frau Sarah hatte dann, oder die andere Frau Sarah hatte dann Isaak als Sohn. Isaak hatte mit der Frau Rebekka dann zwei, die Zwillinge Esau und Jakob. Bei Isaak werden keine weiteren Frauen erwähnt. Und Jakob hatte 4 Frauen: Lea und Sibla, eine Magd, Rachel und Bilba, auch eine Magd. Und dazu jetzt eine Zuschrift. Hat Jakob, der später Israel genannt wurde, keinen Ärger mit Gott bekommen, der nicht nur eine, sondern 4 Frauen hatte?
Also, ich muss dazu noch etwas sagen, ja, was vielleicht man auch verstehen muss. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir Ehe oder Beziehungen vor allem von der Sexualität, von der Lust und so weiter nachher verstehen. Und deshalb ist Promiskuität so ein allgemeines Tun geworden mittlerweile. Aber im Alten Testament finden wir uns in einer ganz anderen sozialen Situation, so wie wir es heute noch bei Naturvölkern haben. Also zum Beispiel in Pakistan, wo Christen auch noch Polygamie haben, ja, die sind brave Katholiken, aber dort geht es um Versorgung, ist nicht okay, ja, und so weiter. Die Kirche tut alles, aber das ist kulturell über Jahrhunderte so gewesen, weil es dort um die Versorgung der Frauen gegangen ist. Da ist es um Wirtschaft gegangen, ja, da ist es die Frauen werden ja auch aufgezählt im Alten Testament, also mit dem Besitzstand, als Besitzstand des Mannes, und für die Frauen war es dann versorgt zu sein, ja, also zwei, drei Frauen und so weiter. Also Polygamie hat nicht die Dimension in diesen anderen Kulturkreisen, die wir da geschichtlich jetzt eben eintreten in diesen Schilderungen, wie heute, wenn einer verheiratet ist und eine Freundin oder zwei Freundinnen daneben hat. Ja. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar, sondern da ging es jetzt eben um soziale Versorgung. Deshalb mildert das Ganze ein bisschen ab. Ja. Und wir finden keinen großen Auftritt jetzt im Alten Testament Gottes gegen diese Polygamie. Also das muss man einfach sagen, gegen Ehebruch schon und so weiter, aber das hatte damals, die Ehe hatte eine andere Dimension, so wie bei uns ja eigentlich auch erst, kennt's vielleicht noch von Schiller, Kabale und Liebe, nicht? Da sind wir am Beginn des 19. Jahrhunderts, wo es darum geht, dass man frei jetzt eben entscheidet, wen man aus Liebe jetzt eben heiratet, weil Ehen bis in die jüngste Vergangenheit auch bei uns im Westen arrangiert worden sind. Und heute ist es noch ganz üblich, eben in den orientalischen Kulturen, bei den Muslimen, aber auch bei Christen. Also wo die Eltern dann die Braut für den Sohn auswählen. Und ich kenn Leute, die dann sagen, ja, die Mutter weiß ja, die weiß, dass ich hübsch bin und die weiß, wie ich ticke und die wird mir sicher eine gute Frau aussuchen. Also das sind alles so Dinge, die wir kulturell auch sehen müssen. Deshalb eben kein großer Auftritt jetzt eben. Wir haben im Buch Maleachi, so viel ich weiß, eine Stelle, wo Gott sagt, ich hasse die Scheidung, aber sonst ist es nicht das große Thema im Alten Testament, sondern Gott möchte einfach Treue zu ihm. Er möchte Glauben an ihn. Du sollst keine Götter haben außer mir, weil er langfristig in einer Pädagogik vom Alten Testament zum Neuen Testament uns dorthin führt, was er eigentlich mit uns Menschen in der Zweigeschlechtlichkeit wollte, nämlich die Einehe.
Was ja auch der ursprüngliche Plan Gottes war. Jesus sagte, das ist der Anfang. Die Schöpfungsordnung ist der Anfang. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und sich an eine Frau bindet. Dass wir das immer wieder erwähnen in dieser Sendung. Und dann ist das Volk Israel halt von dieser ursprünglichen Ordnung immer wieder abgekommen. Pater Karl, wir kommen, oder möchtest du was sagen?
Ja, ich möchte nur gerade vorlesen, also das steht ja auch bei diesem Sündenfall im 3. Kapitel, nicht, dass Gott jetzt zur Eva sagt, dass sie begehren wird nach dem Mann, ja. Da entsteht ja plötzlich etwas Ungeordnetes im Menschen auch, ja. Also wir kennen alle, niemand hat eine glatte Sexualität. Also das ist ein Kampfgebiet in jedes Menschen Seele, der rein und heilig leben möchte. Wir kennen das alle, ja, Ehepartner und so weiter. Wir sind immer ausgesetzt einer Unordnung. Das ist diese Erbsünde, die ich immer wieder thematisiere. Da ist etwas in uns hineingekommen, wo wir eben immer dagegen kämpfen müssen. Und im Alten Testament lebt sich das noch jetzt eben voll aus. Aber dann kommt Christus und wir brauchen letztlich die Gnadenmittel der Kirche, seine Gnade, damit wir im Bereich jetzt eben der Sexualität, der Geschlechtlichkeit, der Partnerschaft, der Ehe so leben können, wie er das ursprünglich jetzt eben in seiner Schöpfung gewollt hat.
Eine Nachfrage zu Jakob. Der besuchte ja seinen Onkel Laban und der hatte zwei Töchter, Lea und Rahel. Die Lea, steht in der Bibel, deren Augen waren matt und Rahel war sehr schön. Und der Jakob, der hat sich für die jüngere Rahel interessiert und hat dann seinem Onkel versprochen, ich werde 7 Jahre bei dir arbeiten, da gibst du mir deine Tochter. Rahel sagte, mach mal so. Dann schuftet er 7 Jahre, dann kommt es zur Hochzeit und zur Hochzeitsnacht und am nächsten Morgen merkt er, die Hochzeitsnacht hat er ja gar nicht mit der Rahel verbracht, sondern mit der Lea, mit der nicht attraktiven Lea. Und er beschwert sich dann bei Laban und der sagt dann, ich sage es mal ein bisschen locker, da könnte ja jeder kommen und sich beschweren, ich muss erstmal die ältere Tochter unter die Haube bringen. Du kannst ja nochmal 7 Jahre dienen, dann kriegst du auch die andere Tochter. Und so passiert es auch, dann nach 14 Jahren hat er tatsächlich 2 Frauen und 2 Mägde, Pater Karl. Das ist ja Hollywood-reife Kuppelei und Eheschwindel.
Ja, ist es so. Ja. Also wir sind da, ist übrigens sehr spannend, die Geschichte, weil da geht es ja danach darum, dass sie den Besitz teilen mit den Schafen. Ja. Und der sagt dann so immer so, alle schwarzen Schafe darfst du behalten. Und die, weil das wenige waren, und dann auf einmal werfen die Schafe nur schwarze Schafe. Also der liebe Gott kämpft sehr auf der Seite des guten Jakob, der dann auf der Furt des Jabok in diesem nächtlichen Kampf mit einem Engel Gottes zum Israel wird. Also dessen Name dann Israel heißt, Gotteskämpfer, und aus dem dann in den 12 Stämmen das Volk Gottes hervorgehen wird. Also das ist schon sehr spannend, die ganzen Geschichten, die Hollywood-reif, wie du sagst. Ja. Und deshalb, also eben wie der heilige Benedikt sagt, also nichts für schwache Gemüter, sondern es ist eben die Erbsünd-Geschichte, das, was sich hier eingezeitigt hat am Bösen, Falschen, was ich hier jetzt eben aus, auch durch die List eben des Onkels und so weiter. Und ja, also, was soll ich dazu sagen? Ja, also, wir sind in einem Stadium der Pädagogik Gottes, die dann aber hinführt zu dieser Erlösung jetzt auch, wie der heilige Johannes Paul II. In seiner Theologie der Ehe sagt, der Erlösung der Beziehung von Mann und Frau zur eigentlichen Würde, die gegeben ist, wenn ein Mann sich einer Frau jetzt eben verspricht und umgekehrt und die beiden dann wirklich in dieser personalen Gemeinschaft der Ehe ein Fleisch, eine Lebensgemeinschaft werden, die sich dann auszeitigt, auszeugt jetzt in Kindern, die dann wieder diese Liebe verbürgen und darstellen.
Wir haben jetzt eine Zuschrift, die geht auf das ein, was ich gerade ausgeführt habe, mit Jakob und seinen 2 bzw. 4 Frauen, und zwar mit dem Blick vom christlichen Sakramentenverständnis und der Gültigkeit der Ehe auf dieses Beispiel. Guten Tag. Durch Betrug wird Lea die Ehefrau von Jakob. Somit war keine Ehe entstanden. Ob er später durch ständigen Vollzug der Ehe diesen Mangel geheilt hat, weiß ich nicht. Aber offensichtlich hat ihm das Versprechen Labans, er könne nach einer bestimmten Wartezeit auch Rahel heiraten, bewogen, die Ehe mit Lea weiterzuführen. Die Ehe mit Rahel war ein gesetzwidriges Konkubinat. Gleiches gilt für die beiden Mägde von Lea und Rahel, Silpa und Bila, die je 2 Söhne von Jakob bekamen. Es waren Verhältnisse, die wir heute als Patchwork-Familie bezeichnen, und hat mehr Ähnlichkeit mit einem islamischen Harem als einer christlichen Ehe. Nun war Jakob nicht irgendwer. Im Alten Testament wird ihm und auch Lea und Rahel eine besondere Beziehung zu Gott nachgesagt. Er gilt als Vater der 12 Stämme Israels. Aber das ist ein anderes Thema. Wer war seine Frau, Lea oder Rahel? Vorbild im Sinn einer persönlichen Gottesbeziehung war er sicher nicht. Darum wird diese Geschichte auch in der Lesung im Gottesdienst nie vorgetragen. Viele Grüße, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, weil man zu viel erklären müsste. Und die Erklärung ist ganz einfach. Es gibt keine christliche Ehe im Alten Testament. Also die gibt es nicht. Ja, wir sind in einer Etappe eben jetzt der Entwicklung der Heilsgeschichte. Genauso wie du einmal, kann ich mich erinnern, dieses schwierige Thema, warum trägt Gott jetzt eben im Alten Testament auf, an manchen Stellen die Feinde zu töten und so weiter. Also das, wir sind noch nicht dort. Ja, also wir sind am Anfang einer Erlösungsgeschichte, die Gott über Jahrhunderte im Voraus inszeniert, damit dann eben der Erlöser wahrgenommen und in dieser Welt wirken kann. Also das gibt es einfach nicht. Natürlich ist das nicht vorbildhaft, was Jakob dort getan hat. Gott schütze uns. Und warum liest man es nicht vor? Also ich würde euch sehr raten, überhaupt die Bibel zu lesen, weil wir haben nur wirklich einen Bruchteil, der in den Lesungen vorkommt. Und ich merke zum Beispiel immer, allein wenn so Stellen kommen aus dem Johannesevangelium, hohepriesterliches Gebet oder Kapitel 14, 15, 16, also das kannst du auch gar nicht vorlesen, weil es nicht dafür gemacht ist, jetzt eben für die Verkündigung, sondern für die Meditation. Und diese Erzählungen aus dem Alten Testament, die sind meistens sehr lang und verschlungen und so weiter. Also das musst du in Ruhe lesen. Lectio Divina, geistliche Lesung, spannend jetzt auch. Und immer noch einmal eben jetzt, wir dürfen nicht die Anforderungen stellen, die Jesus dann gestellt hat, an diese Situation. Er ist gekommen, das zu heilen. Ja, das ist Unheil, diese ganze Situation damals. Ja, und Jakob ist in dieser Hinsicht kein Vorbild. Aber er wird von Gott gewählt. Ja, er wird dann die Engel steigen sehen zum Himmel. Er wird gegen die größte Versuchung jetzt eben kämpfen und dann als Gottes Kämpfer, nicht also als Israel, rausgehen aus dem Ganzen. Der Engel wird ihn schlagen, er wird hinken und so weiter. Also er ist einer, der mit Gott jetzt eben ringt und dann letztlich eben von Gott auserwählt ist, ja. Also in dieser Sündengeschichte des Alten Testamentes, damit sich aus ihm jetzt eben das Volk Israel auszeugt.
Wobei wir immer wieder festhalten wollen in dieser Sendung, der ursprüngliche Plan Gottes ist die Einehe. Genesis 2,24, so hast du diese Bibelstelle am Anfang genannt. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und sich an eine Frau binden, nicht an 4 oder 5 oder 300. Der Plan Gottes ist die Einehe. Von diesem ursprünglichen Plan sind die Menschen abgekommen und Christus hat es wieder in Erinnerung gerufen, was der anfängliche Plan war, diese Einehe. Pater Karl, eine Hinführung zur nächsten Zuschrift. Es geht um Steinigung von Mann und Frau nach Ehebruch, Deuteronomium 22, 22 folgende. Wenn ein Mann dabei ertappt wird, wie er bei einer verheirateten Frau liegt, dann sollen beide sterben. Der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. Du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Wenn ein unberührtes Mädchen mit einem Mann verlobt ist, und ein anderer Mann ihr in der Stadt begegnet und sich mit ihr hinlegt, dann sollt ihr beide zum Tor dieser Stadt führen. Ihr sollt sie steinigen und sie sollen sterben. Das Mädchen, weil es in der Stadt nicht um Hilfe geschrien hat, und der Mann, weil er sich die Frau eines anderen gefügig gemacht hat, du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Also wir sind im Alten Testament und in der Schöpfungsordnung. Jetzt kommt hier die Verbindung zur Erlösungsordnung. Liebes, tolles, geistliches Fragen-Beantwortungsteam. Es geht um Vers 5 im Johannesevangelium Kapitel 8. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Der Bezug ist auf Deuteronomium 22, 22 folgendes, habe ich gerade vorgelesen. Bei Deuteronomium steht aber dabei, dass auch der Mann gesteinigt werden muss. Gehören doch zu einem Ehebruch immer zwei dazu. Wieso schleppen die Pharisäer und Schriftgelehrten nur die Frau her? Wo ist der Mann? Herzliche Grüße, also vor Jesus.
Ja, da wird also in diesem Bericht im 8. Kapitel bei Johannes über die Sünderin überhaupt nicht Bezug genommen. Deshalb weiß ich auch nicht, wo der Mann jetzt eben ist. Vielleicht, da müsste man Alttestamentler an Experten fragen, war das damals schon so üblich, dass man Männer eben nicht zur Rechenschaft gezogen hat? Weil es steht ja auch in Deuteronomium 24, dass der Mann die Frau aus der Ehe entlassen darf. Ja, erst Jesus sagt dann, weder der Mann darf die Frau aus der Ehe entlassen, und eine andere heiraten, Markus 10, noch die Frau darf den Mann aus der Ehe entlassen und einen anderen heiraten. Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt eben nicht. Ja. Aber dieser Rigorismus, den wir hier im Alten Testament haben, ja, also mit dieser Pönale, die da gegeben wird, bis hin zur Todesstrafe für viele Vergehen, eben auch den Ehebruch, das ist immer ein Kampf jetzt eben der Androhung, damit eben so etwas nicht geschieht. Warum werden die Mädchen in Afghanistan mit, also jetzt sind wir im muslimischen Bereich, mit 14, 15 verheiratet, eben damit nichts geschieht. Und dort ist es, also meine beiden afghanischen Freunde, Muslime, die sagen, also dort ist es schon gefährlich, wenn ein Bursch mit einem Mädchen allein irgendwo spazieren geht. Wenn man das wieder in Vergleich setzt zu unserer total promiskuitiven Gesellschaft, die wir mittlerweile haben, also wo das völlige Weggehen von der Naturordnung, dann haben wir zwei Extreme, die inakzeptabel sind, nicht? Also das eine ist ein totaler Rigorismus und das andere ist die totale Freizügigkeit. Und wir sind gefordert in der Sexualität. Also ich sage das noch einmal, weil es wirklich wichtig ist, als Beichtvater und so weiter. Wenn einer glaubt, ja, also das ändert sich natürlich mit dem Alter, aber wenn einer glaubt, dass er, ich habe auch geglaubt im Noviziat, ja, also jetzt brauche ich nur noch diese geistlichen Übungen und das und so weiter und noch mehr Rosenkranz und dann hat man keine Versuchungen mehr. Es funktioniert nicht, ja, weil wir da herausgefordert sind und bei manchen Sünden auch gegen sechste Gebot gilt das Wort, das Paulus sagt, ja, meine Gnade, dass Gott dem Paulus sagt, meine Gnade genügt dir, wo man seine Schwäche und Versuchbarkeit einfach dauernd erlebt. Und das haben wir in diesem Bereich auch. Und wie gesagt, im Alten Testament ist Chaos, ja. Also wir haben dort Chaos. Und noch einmal, ich weiß nicht, warum dort der Mann nicht erwähnt wird, aber auch diese ganze Erzählung wird ja deshalb gegeben, damit Jesus einfach sagt, also schaut's nicht nur auf das, was andere tut, sondern wer von euch ohne Sünde ist, ja, also der werfe den ersten Stein. Und das ist eine Mahnung, die überzeitlich für alles gilt, die Sünden nicht zuerst bei anderen zu suchen und verurteilen, sondern mal sich selbst jetzt eben ins Gericht zu nehmen, wo bei einem selber der Dreck liegt.
Gut, wobei, als die Leute die Ehebrecherin vor Jesus geschleppt haben und sie anklagen, da hatte Jesus was in den Sand geschrieben. Es gibt die Tradition, Jesus hat die Sünden der Umherstehenden in den Sand geschrieben. Lass mal so stehen, Pater Karl, wir haben noch eine Nachfrage. Wie kann Deuteronomium 22 praktisch die Tötung von Ehebrechern auffordern? Im selben Buch gibt es die 10 Gebote, Deuteronomium 5. Fünftes Gebot, du sollst nicht töten und nicht die Ehe brechen. Frage, wie kann Mose im Alten Testament eine Steinigung vorschreiben, auch wenn ein Ehebruch eine schwere Sünde ist? Mord ist hier, obwohl es das fünfte Gebot ist, du sollst nicht töten, gerechtfertigt. Wie kann das sein? Die Steinigung des Paares Mann und Frau hat Gott dem Mose im Zuge der 10 Gebote gegeben. Und im Neuen Testament hat er es dann reformiert mit, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Ich bin schon sehr neugierig auf Ihre Antwort.
Ich auch, ja, weil die Frage ist ein bisschen knifflig. Ich muss sagen, ich weiß es nicht, warum das so war. Ja. Also so berichtet es eben die Bibel. Ja, und wir sind in einer Geschichte, wo Gott das Tohu Wabohu, wie es am Beginn der Genesis heißt, jetzt eben bei der Schöpfung, aus einem Chaos jetzt eben, in das er etwas Wunderbares gesetzt hat, den Menschen, Adam und Eva, der im Leben mit Gott verbunden ist, aus Gott heraus lebt, wo das in dieses Chaos ist eben gerät. Ja. Und dann gibt es eben verschiedene Rechtsvorschriften. Deuteronomium, das zweite Gesetz, heißt es wörtlich, ist ja voll von solchen Gesetzesvorschriften. Und ich weiß auch nicht, warum Gott dort anordnet, dass man eben jetzt nicht Milch und Fleisch gleichzeitig essen kann und so weiter und so fort. Das sind diese 613 Gebote, die dann die Juden zur Zeit Jesu unterschieden haben. Ich weiß es nicht, ja, sondern das sind einfach Anordnungen, die eine Linie der Pädagogik vorgeben. Das Ziel ist eben das, was du gesagt hast. Ja, Gott will die Einehe, Gott will die Würde von Mann und Frau in einer monogamen Verbindung jetzt eben. Also das ist das letzte Ziel. Aber warum das so dort, nein, die Frage ist mir zu knifflig. Fragt so ein Alttestamentler, vielleicht weiß die eine Kausalität. Warum ist das so? Nein, ich weiß es nicht.
Was wir auch sagen können in dieser Sendung, dass das Alte Testament natürlich vor der Erlösungsordnung ist, vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die kannten im Alten Testament die Gebote, haben sie aber immer wieder übertreten. Das Neue, was Jesus gebracht hat, ist, dass der Heilige Geist, der uns die Kraft gibt, auch die Gebote zu leben und einzuhalten. Pater Karl, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Nach Pfingsten können wir doch nochmal beten um den Heiligen Geist, dass wir selber in aller Demut uns an die Weisungen und Lehren Jesu halten und auch an seine Gebote.
Genau. Also die Unlogik, die da in manchen aus unserer Perspektive drinnen steckt, können wir nicht auflösen, glaube ich ja. Wichtig ist, dass wir auf dem Boden stehen, der der letzte Grund ist, denn Jesus sagt, mein Blut des neuen und ewigen Bundes. Wir stehen auf dem Boden dieses neuen Bundes, den Jesus gegeben hat. Wir gründen letztlich auf ihm und er möchte, dass Mann und Frau in unauflöslicher Einehe miteinander verbunden sind. Und nicht nur das, er gibt auch die Gnade dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, vielen herzlichen Dank für deine Antworten bei diesen nicht einfachen Fragen. Ihnen auch herzlichen Dank fürs Einschalten. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auch die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.